Neunte Wahrheit. Das Tor zu Leben und Tod ist eine Manifestation seiner Namen Hayy, Qayyum, Muhyi und Mumit. Der Lebendige, der Unwandelbare, der Lebensspender, der Todbringende. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass ein Allmächtiger, Allbarmherziger, Allwissender und Allweiser, der die tote, dürre, weite Erde wiedererweckt und wiederbelebt, der seine Macht dadurch erweist, dass er unter dieser seiner Belebung mehr als 300.000 Schöpfungsarten wieder hervorruft und verbreitet, deren jede einzelne hervorzubringen so wunderbar ist, wie einen Menschen aufzuerwecken, und der sein allumfassendes Wissen dadurch erweist, dass er diesen Unterschieden letzte Feinheit und Vorzüge zumisst, während er sie hervorruft und verbreitet, obwohl sie doch so sehr untereinander vermischt sind, und der die Blicke aller seiner Diener und Anbeter auf die ewige Glückseligkeit hinlenkt, indem er den Menschen mit all seinen himmlischen Erlassen die Auferstehung verspricht, und der seine gewaltige Herrschaft dadurch erweist, dass er alle seine Geschöpfe dazu veranlasst, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter und Hand in Hand miteinander zusammenzuwirken, sich im Kreise seines Willens und seines Befehles zu bewegen, einander Hilfe zu leisten und sich ihm zu unterwerfen, und der dadurch erweist, welchen Wert er dem Menschen beimisst, dass er den Menschen als die vielseitigste, zarteste, empfindsamste, anspruchsvollste und sonnenhungrigste Pflanze am Baume der Schöpfung geschaffen, ihn als seinen Partner im Dialog angenommen und ihm alles unterworfen hat, die Auferstehung nicht zustande bringen sollte, den jüngsten Tag nicht heraufführen sollte? Nein, das ist alles durchaus unmöglich. Tatsächlich schafft der glorreiche Lenker dieser Welten in jedem Zeitalter, in jedem Jahr, an jedem Tag, auf diesem engen vergänglichen Erdball viele zahlreiche Beispiele, Zeichen und Gleichnisse der großen Versammlung und des Platzes der Auferstehung. Kurzum, bei der Versammlung im Frühling sehen wir, wie er innerhalb von 5-6 Tagen mehr als 300.000 Arten kleiner und großer Tiere und Pflanzen hervorbringt und verteilt. Er belebt die Wurzeln aller Bäume und Gräser und schenkt ihnen und auch einem Teil der Tiere neues Leben. Die übrigen erschafft er in einer der Gleichheit entsprechenden Ähnlichkeit wieder neu. Den Samenkörnern aber, die sich in ihrer Zusammensetzung doch kaum voneinander unterscheiden und noch dazu miteinander vermischt sind, werden innerhalb von 6 Tagen oder 6 Wochen ihre Vorzüge und ihre Unterschiede zugemessen, und sie werden trotz dieser Schnelligkeit, Verbreitung und Leichtigkeit dennoch in vollkommener Ordnung und Ausgewogenheit wiederbelebt. Wäre es denn überhaupt möglich, dass dem Herrn, der diese Handlungen vollbringt, irgendetwas schwer werden könnte? Dass er Himmel und Erde nicht innerhalb von 6 Tagen erschaffen könnte? Oder die Menschen nicht auf einen Posaunenstoß hin versammeln könnte? Gott bewahre! Nehmen wir einmal an, es gebe einen mit einer wunderbaren Fähigkeit begabten Dichter, der innerhalb einer einzigen Stunde 300.000 Bücher, deren Buchstaben teils halb verwischt, teils gänzlich unleserlich geworden sind, zu gleicher Zeit auf einem einzigen Blatt wunderschön und fehlerfrei niederschreiben könnte ohne die Buchstaben zu verwechseln, ohne sich zu irren, ohne einen auszulassen oder zu vergessen. Käme dir dann jemand, der behauptete, dass der Dichter dein Buch, das er verfasst hat und das ins Wasser gefallen ist, in einer einzigen Minute aus dem Gedächtnis neu schreiben könne, würdest du dann sagen, er kann es nicht, ich glaube das nicht? Oder ein wundertätiger König würde, um seine Macht zu zeigen, oder eine Lehre zu erteilen, oder eine Vorführung zu veranstalten, mit einem Fingerzeig Berge aufheben und Länder umgestalten. Und du könntest sehen, dass er das Meer in Land verwandelt hat. Wenn du dann einen großen Stein siehst, der in einen Bach gerollt ist, und den Gästen, die der König zu seinem Gastmahl eingeladen hat, den Weg versperrt, so dass sie nicht weitergehen können. Und es käme dir jemand und sagte, dass der König diesen Stein, und sei er auch noch so groß, mit einem Fingerzeig aufheben oder zum Verschwinden bringen könnte. Er werde seine Gäste nicht auf ihrem Weg alleine lassen. Würdest du ihm dann entgegnen, er werde sich nicht darum kümmern oder sei nicht dazu in der Lage? Oder ein Herr würde an einem Tag ein Heer neu aufstellen, und es käme dir jemand und sagte, dieser Herr werde seine Bataillone, dessen Soldaten sich zu einer Ruhepause verstreut haben, mit einem Posaunenstoß wieder versammeln, und die Bataillone würden sich wieder geordnet formieren. Würdest du ihm dann zur Antwort geben, ich glaube das nicht? Verstehst du nun, wie töricht du dich verhältst? Wenn du also jetzt diese drei Gleichnisse verstanden hast, dann betrachte einmal, wie der ewige Designer das weiße Blatt des Winters vor unseren Augen umwendet, das grüne Blatt des Frühlings und des Sommers offenlegt und mit der Feder seiner Macht und seines göttlichen Wissens in schönster Form mehr als 300.000 Schöpfungsarten über das Antlitz der Erde hin wie auf ein Blatt aufzeichnet. Sie beeinträchtigen einander nicht und geraten nicht durcheinander. Er zeichnet sie alle gleichzeitig auf, und doch stören sie einander nicht. Sie bleiben nach Form und Inhalt voneinander getrennt und vermischen sich nicht. Seine Zeichnung ist ohne einen Fehler. Ja, darf man denn da noch fragen, wie dieser allweise und allerhaltene Herr, der das größte Programm auch des größten Baumes gleich seiner Seele wie einen Punkt selbst in den kleinsten Kern hineinsetzt und bewahrt, die Seelen der Verstorbenen bewahren kann? Ja, darf man denn da noch fragen, wie der Allmächtige, der den Erdball wie in einer Schleuder herumwirbeln lässt, diese Erde seinen Gästen aus ihrem Weg ins Jenseits räumen oder beseitigen kann? Ja, darf man denn da noch fragen, wie der Herr in seiner Majestät, der die Herrscharen alles Lebendigen aus dem Nichts heraus wieder neu erschafft und in vollkommener Ordnung die Zellen in den Bataillonen aller Körper mit dem Befehl Kun, Feyakun, sei und es ist, aushebt und einberuft und so die Heere aufstellt, mit einem Posaunenstoß die Grundbestandteile und Wesenselemente versammeln könne, die sich ja einander bereits kennengelernt hatten, als sie sich unter dem Kommando des Bataillons, dem der Körper gleicht, zusammengefunden hatten? Überdies kannst du mit eigenen Augen betrachten, welch reichen Schmuck er als Muster, als Entwurf, als Skizze der Auferstehung in jeder Kulturepoche, in jedem Zeitalter, ja sogar im Wechsel von Tag und Nacht, ja selbst in der Bildung und Wiederauflösung der Wolken schafft, der der Wiederversammlung im Frühling gleich ist. Ja, wenn du dich in deiner Fantasie 1000 Jahre zurückversetzt und dann Vergangenheit und Zukunft, die die beiden Flügel der Zeit sind, einander gegenüberstellst, kannst du so viele Beispiele der Wiederversammlung und Vorbilder der Wiederauferstehung betrachten, wie der Zahl der Zeitalter und Tage entspricht. Wenn du dann noch, trotz so vieler Beispiele und Vorbilder, die du betrachtet hast, die leibliche Auferstehung für unverständlich und unvorstellbar halten und deshalb leugnen wolltest, so begreifst du nun, was für ein Irrsinn das wäre. Siehe nun, was der große königliche Erlass, der Koran, über die Wahrheit sagt, die wir besprochen haben. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Siehe die Spuren der Barmherzigkeit Allahs, wie er die Erde nach ihrem Tode wieder lebendig macht. Fürwahr, er ist es, der die Toten wiederbelebt. Er hat die Macht über alle Dinge. Sure 30, Vers 50. Kurzum, es gibt nichts, was die Wiederauferstehung unmöglich macht. Für das, was sie notwendig erscheinen lässt, spricht aber alles. Die glorreiche und ewige Herrschaft, die allmächtige und allumfassende Macht desjenigen, der dieser weiten Erde als Ort der Wiederversammlung einem einzelnen Tier gleich das Leben und den Tod schenkt und sie für Mensch und Tier zu einer schönen Wiege oder einem prächtigen Schiff gemacht hat, die Sonne zu einer Licht- und Wärme spendenden Lampe in der Herberge dieser Welt und die Planeten den Engeln zu Flugzeugen. Diese Macht kann sich unmöglich nur auf die vergänglichen, brüchigen, unsteten, bedeutungslosen, veränderlichen, unbeständigen, mangelhaften und unvollkommenen Angelegenheiten dieser Welt stützen oder auf sie beschränkt bleiben. Anders gesagt, es gibt noch einen anderen, ihm würdigen, dauerhaften und beständigen Ort voll Majestät, der nicht dem Verfall unterworfen ist. Bei ihm gibt es noch ein anderes, beständiges Reich, und um dieses sollen wir uns bemühen. Dorthin lädt er uns ein, alle Menschen erleuchteten Geistes, alle geistigen Pole einer inneren Ausstrahlung, alle Menschen, die einen klaren Verstand besitzen und mit der Nähe seiner Gegenwart geehrt wurden, sie alle bezeugen, dass er uns dort hinüberholen wird, berichten einstimmig, dass er Lohn und Strafe dort für uns bereithält, teilen uns mit, dass er uns wiederholt sehr starke Verheißungen gegeben und sehr ernsthafte Warnungen ausgesprochen hat. Sein Versprechen nicht einzulösen, wäre sowohl eine Erniedrigung als auch eine Entwürdigung. Das wäre in keiner Weise mit der Erhabenheit seiner Heiligkeit zu vereinbaren. Eine Drohung nicht wahrzumachen, wäre in gleicher Weise ein Zeichen der Verzeihung oder der Schwäche. Unglaube aber ist ein unendliches Verbrechen. Anmerkung: Tatsächlich setzt der Unglaube den Wert des Seins herab und unterstellt ihm Bedeutungslosigkeit. Er ist eine Geringschätzung gegenüber dem ganzen Kosmos und eine Verleugnung der Manifestation der Gottesnamen in den Spiegeln des Seins, eine Verspottung aller Gottesnamen und weist das Zeugnis allen Seins von der Einheit Gottes zurück. Der Unglaube erklärt die Erschaffung der Welt als Lüge. Er verdirbt die Fähigkeiten des Menschen in der Weise, dass dieser unwürdig wird, Frieden und Wohltaten zu empfangen. Zudem ist er ein so gewaltiges Unrecht, weil er eine Verletzung des Rechtes der ganzen Schöpfung und aller Gottesnamen darstellt. So also erfordert die Wahrung des Rechtes in Anbetracht dessen, dass die Seele des Ungläubigen nicht mehr dazu in der Lage ist, das Gute anzunehmen, das dem Unglauben nicht mehr vergeben werden kann. Inna shirka la dhulmun azim. Fürwahr, Götzendienst ist ein gewaltiges Unrecht. Sura 31, Vers 31. Dieser Vers bringt das Gesagte zum Ausdruck. Ihn zu entschuldigen ist nicht möglich. Hinzu kommt noch, dass der Allmächtige von jeglicher Schwäche frei und unberührt ist. Dessen sind sich alle Zeugen und Verkünder, obwohl sie sich in ihren Wegen, Veranlagungen und Rechtsschulen unterscheiden, im Grundsatz dieser Frage unbestritten einig. Aufgrund ihrer Vielzahl erreichen sie den Grad allgemeiner Übereinstimmung, und ihre Stimme hat das Gewicht einer ganzen Gemeinschaft. Jeder von ihnen bekleidet den Rang eines Sternes der Menschheit, ist das Auge einer ganzen Gemeinschaft und eine heiligmäßige Persönlichkeit in einem gläubigen Volk. Ihrer Bedeutung entsprechend sind sie in dieser Frage Fachleute, deren Aussage sowohl sachkundig als auch beweiskräftig ist. Dabei werden auf wissenschaftlichem oder künstlerischem Gebiet die Aussagen zweier Fachleute denen von tausend anderen Leuten vorgezogen. Und die Nachricht zweier Zeugen wiegt schwerer als die von tausend Dementis. So macht zum Beispiel die Nachricht zweier Männer, die zu Beginn des Monats Ramadan die Mondsichel gesehen haben, das Dementi von tausend Dissidenten zunichte. Kurzum, es kann in der Welt keine Botschaft geben, die richtiger, und keine Verkündigung, die zuverlässiger, und keine Wahrheit, die offensichtlicher wäre als diese. Das heißt, die Welt ist zweifelsohne ein Acker. Die Wiederversammlung ist die Zeit, die Ernte zu dreschen. Paradies und Hölle aber sind wie je eine Scheune.